Es ist ja wohl eine alte Behauptung, dass die Sprache das ist, was den Menschen auszeichnet. Und von dieser alten Behauptung rührt dann wohl auch die Meinung her, dass die Tiere nicht sprechen können. Andererseits glaube ich, hat nie jemand ernstlich daran gezweifelt, dass Tiere eine Form der Verständigung, ja, vielleicht sogar der gegenseitigen Mitteilung haben.
Wenn das wäre, dann wäre Mitteilung schon das, was wir Worte nennen müssen. Nein, dann wäre es Sprache in einem übertragenen Sinne, nämlich irgendwelche Mittel der Verständigung, der wechselseitigen.
Ja, ich glaube, man muss eben wirklich einmal genau auszumachen versuchen, wie bezeichnet man diese Art der Verständigung? Geht sie in irgendeinem Sinne in der Weise vor sich, dass man sprechen, dass man meinen kann, es ist eine wörtliche Verständigung? Aber ich glaube, wir müssen uns zunächst einmal, und die Frage richtig an Herrn Köhler, über den Ausgangspunkt unterhalten, nämlich welche Arten der Kommunikation gibt es eigentlich zwischen Tier und Tier?
Ja, wenn ich selber also sozusagen vorweg antworten dürfte, so würde ich sagen, was Herr Heiß eben meinte oder aussprach, der Mensch würde als das sprechende Wesen alleine vor allen Tieren ausgezeichnet sein, dass ich selbst diese Formulierung auch anzuwenden pflege und dass ich von Tieren sage, sie sprechen nicht im menschlichen Sinne. Dagegen sage ich, dass nachdem der Mensch von den Tieren abstammt und von ihnen herkommt, natürlich auch sein Sprachvermögen und seine Sprache sich entwickelt haben müssen. Aus Vorstufen, die wir bei Tieren finden. Und es würde mich freuen, wenn von diesen Vorstufen die Rede sein könnte. Die zweite Frage von Herrn Heiß nach der Art des Kommunikations- oder Mitteilungsvermögens bei Tieren lässt sich, glaube ich, mit einem Wort ganz einfach dahin beantworten, dass es bei Tieren ein angeborenes Mitteilungsvermögen gibt. Derart, dass sie sich mit angeborenen Mitteln gegensinnig verständigen können. Und zwar in erster Linie in Sachen dessen, was wir als Stimmungsübertragung bezeichnen.
Was verstehen Sie unter angeborenen Verständigungsmöglichkeiten?
Nun, angeboren sind Dinge, die müssen nicht etwa im Moment der Geburt vorhanden sein. Das ist nicht notwendig. Aber sie brauchen nicht erlernt zu werden. Das betreffende Vermögen ist ererbtermaßen vorhanden, ohne dass gelernt werden müsste.
Können Sie uns ein paar Beispiele dafür geben?
Ja. Also erstens die Motorik, sagen wir, von Lauten, die erzeugt werden, oder eben von Bewegungen, die einen stimmungsübertragenden Charakter haben. Also das, was wir in der vergleichenden Verhaltensforschung als Instinktbewegungen nennen, bezeichnen.
Pardon, Beispiel, bitte. Ich möchte eine Zwischenfrage stellen. Wir bewegen uns jetzt, oder vielmehr die Tiere, bewegen sich nach Ihrer Schilderung in vorbestimmten Bahnen. Also schon etwas, was unserer Sprache nicht entspräche. Sie sprechen von dem eigentümlichen und wichtigen Wort, das in der Verhaltensforschung wesentlich ist, Stimmung und Übertragung der Stimmung. Gleich möchte ich fragen, ist das nicht ein Ansteckungsvorgang?
Ja, genau. Das ist eine
Aber Sprache durch Ansteckung gibt es nicht, nicht?
Ja, es kommt natürlich immer auf die Definition an. Die Wortsprache, von der würde man das nicht ohne weiteres sagen, aber in gewisser Hinsicht manchmal vielleicht auch.
Ah ja,
es gibt induzierende Wörter, die alleine durch ihren Klang eine solche überzeugende oder überredende Gewalt haben oder auch durch den Ausdruck, den der Redner in diese Wörter hinein verlegt, dass schon dadurch eine Stimmungsübertragung neben dem, was das Wort sachlich ausdrückt, in Frage kommt.
Ja, so könnte es also sein, dass auf diese Weise die ganzen Sprachen erlernt werden, indem eben durch Hören und angesteckt werden durch dies und jenes Sprachen sich überhaupt ausbilden.
Ich möchte meinen, dass es am Beispiel klar wird. Also zum Beispiel am Beispiel des Sperrvorgangs. Was wird da übertragen? Wie wird da mitgeteilt? Was ist Sperren überhaupt?
Ja, ein junger Singvogel, der aus dem Ei geschlupft ist und getrocknet ist. Wir können ihn im Übrigen gleich aus dem Nest herausnehmen und ihn isolieren als sogenannten Kaspar Hauser, der also seine Augen noch geschlossen hat, sein Leben lang bisher also keinen Artgenossen gesehen, gehört hat, vollkommen erfahrungslos ist. So wie dieses Tier seinen Dotter verbraucht hat und hungrig wird, sperrt er. Das heißt, er sperrt seinen Schnabel sperrangelweit auf und richtet ihn vertikal aufrecht in die Luft. Und das nennen wir Sperren. Also eine angeborene Instinkthandlung, die da ist, ohne gelernt zu werden, ohne Vorbild, bei der Stimmung des Hungers. Sonst tut das nicht. Wenn er satt ist, dann sperrt er nicht. Und das löst nun aus, wenn der Alte das sieht, dass er Futter reinsteckt.
Das ist das Interessante. Die Antwort, die der Alte darauf gibt, er versteht das, würden wir sagen, und er stopft Futter herein.
Und wir können den Alten natürlich auch als Kaspar Hauser hernehmen, der also noch nie in seinem Leben gefüttert hat. Und wenn wir den eine Attrappe vorsetzen, eines Sperrrachens, in der Farbe der Sperrrachen dieser Spezies, dieser Vogelart, dann steckt er tatsächlich Futter da rein. Und so zeigt sich also, dass ihm angeboren ist, erstens die Instinkthandlung des Fütterns und zweitens das, was wir den angeborenen Auslösemechanismus nennen, also eben das angeborenermaßen der Anblick eines solchen aufgesperrten Kinderrachens verdient, in dieser Weise bedient zu werden.
Nun pflegen wir das und in der Psychologie, in der Humanpsychologie und ja Sie auch in der Tierpsychologie unter die Rubrik Ausdrucksvorgänge zu nehmen. Was hier vor sich geht, ist, dass ein ausdrückliches Geschehen von dem, der es ausdrückt, getan wird und der andere versteht auf irgendeinem Wege dieses Ausdrucksgeschehen. Das meinen Sie also offenbar mit unmittelbarer Kommunikation, unmittelbarer Stimmungsübertragung.
Ja. Also ich will noch von der psychologischen Seite, obwohl das ja eigentlich Ihre Aufgabe wäre, hinzusagen und selbstverständlich mit der Reservatio, die sich immer in diesen Fällen, die in diesen Fällen notwendig gemacht werden muss, dass wir ja keine Tiere sind und infolgedessen ins Blaue reden, aber wir können von uns selber reden, jeder Einzelne erlebt seine Affekte und nachdem wir die Idee haben, dass wir mit den Tieren Gemeinsames besitzen, können wir uns nicht gut anders vorstellen, als dass sie auch diese Affekte haben, dass sie vergleichbare Affekte erleben wie wir. Und wenn nun also eine Instinkthandlung stimmungsgerecht derjenigen Stimmung, die gerade daran ist, gerecht abläuft, dann empfinden wir ja starke Affekte, und wir erstreben infolgedessen diese betreffende Instinkthandlung. Es ist sicher anzunehmen, dass das bei den Tieren ebenso sich verhält. Also zum Beispiel, wenn er brütig ist, dann will er brüten, könnte man sagen. Oder objektiv ausgedrückt, er will oder vielmehr er strebt danach, eine Brutgelegenheit zu finden und so weiter. Und nachher, wenn die Jungen ausgeschlupft sind, dann will er halt füttern und so weiter.
Also Herr Köhler, wir reden ins Blaue hinein, wie Sie eben so hübsch sagten, weil wir keine Tiere sind. Aber wir empfinden doch einiges mit. Das heißt also, wir sind vielleicht genau in der gleichen Lage als Menschen oder in Frühstadien als Menschen in der gleichen Lage gewesen wie Tiere, dass wir auf Stimmungen hin, auf Bedürfnisse, auf Antriebe hin erst das erste Phänomen von Sprache hervorbringen. Und das vielleicht, dass die erste Sprache eine besondere Art von Bildersprache war. Denn ist nicht der Sperrrachen, von dem Sie vorhin sagten, dass er auch als Attrappe gebildet werden kann, ein Bild, das schreckhaft sozusagen die Antwort, die tuende Antwort des Männchens herausfordert, und nein, der Mutter des Vogels, herausfordert, dass nun also Futter da hinein, in dieses Bild, was da als solche Öffnung ist, hineingetan werden muss, dann würden wir ja doch nicht ins Blaue reden.
Die völlige Bestätigung dessen, was Herr Linfert und auch Herr Köhler sagen, lässt sich ja leicht geben. Wir kennen ja in den massenpsychologischen Vorgängen dieselbe Übertragung. Bei allen Paniken, bei allen ähnlichen Vorgängen spielt sich eine blitzartige, stimmungsmäßige Übertragung ab, und zwar in der Form, dass in einem unmittelbaren Antwort- und Auslösegeschehen gleichsam eine gemeinsame Grundstimmung entsteht, auf die alle heraus dann handeln. Ähnlich wie bei diesen Vorgängen. Also so würde ich sagen, gibt es die bei uns durchaus auch, diese unmittelbare Übertragung.
Ja, da gibt es also unmittelbare Übertragung, da gibt es, etwa in der Massenpsychologie beobachtet, bestimmte Vorgänge des Handelns, des Mittuns mit anderen, des sich anstecken lassens, aber ist das denn Sprache? Auch sei es in einem noch so weiten Sinn. Es war also bei Bienen, das hörten wir schon bei unserem letzten Gespräch, gibt es eine bestimmte Art der Indirektheit. Es gibt Hinweise indirekter Art, was ja mehr ist als Ausdrucksbewegung. Also Ausdruck wäre übertragbar, würde ich fragend sagen, aber nicht Mitteilung ist übertragbar, oder?
Sie haben recht, es ist noch keine Sprache. Aber nun kommt eben das, was wir gelernt haben, gerade durch Forschung, wie sie Herr Köhler und sein Kreis angestellt hat. Es geht eben doch noch ein Stück weiter. Und ich würde vorschlagen, wir gehen gleich auf den Vogelgesang ein, denn da zeigt sich nun doch wieder ein Stückchen mehr an Ähnlichkeit. Hier passieren zweifelsohne unmittelbare Übertragungsvorgänge auf dem Weg einer lautlichen Kundgabe. Das muss man mal etwas genauer ansehen.
Wenn ich nur zum Vorigen ganz kurz noch Folgendes sagen darf, eine gewisse Aussage ist die Ausdrucksbewegung auch. Wenn zum Beispiel der kleine Säugling, der uns ja in Worten nicht sagen kann, was ihm, wie ihm zumute ist und was ihm etwa fehlt, wenn er brüllt, dann geht das große Rätselraten los. Warum brüllt er? Wie kann man ihm helfen, dass er wieder lächelt und so weiter? Aber wenn er aufhört zu brüllen und fängt von selbst an zu lächeln, dann wissen wir, das, was ihn beschwerte, ist vorbei und jetzt ist er wieder gut zumut. Also er sagt sozusagen aus, jetzt braucht ihr keine Sorgen mehr zu haben, mein Bauchweh oder was es gewesen sein mag, ist vorbei, jetzt bin ich wieder in Ordnung, nun ist wieder alles gut. Besser als nichts.
Ja, aber das Lächeln, was dann entstanden ist, ist das Lächeln irgendwie nur eine allgemeine Wohlgefühlsäußerung, dann wäre es von Sprache, von denkbarer Sprache weit entfernt, nicht? Oder ist das Lächeln so, dass vielleicht etwas Bestimmtes, ein bestimmtes Befinden, das man beim Lächeln haben kann, drinsteckt schon?
Ich würde glauben, beim Säugling nichts weiter als jetzt ist mir wohl zumut. Und das Spätere, dass dieses Lächeln vielleicht auch zugleich etwas über den Grund aussagt, warum gelächelt wird, das kommt viel, viel später. Erst beim sprechenden Wesen.
Aber das geht doch noch weiter. Wir wissen ja aus der Kinderpsychologie, dass Säuglinge dies zweckhaft benutzen können. Der Säugling, der mehrmals nachts aufgenommen worden ist, gewöhnt sich anzuschreien. Mit dem Zweck und dem Ziel, dass er wieder aufgenommen wird. Aber das alles ist noch keine Sprache. Das ist Mitteilung. Mitteilung auf unmittelbarer Basis, während ich mich frage, ob bei dem Vogelgesang, Herr Köhler, nicht doch schon etwas mehr ist.
Ja, der Vogelgesang. Da will ich erstmal vielleicht ganz kurz einen Versuch darstellen, den wir in den letzten Jahren gemacht haben. Der Autor desselben, es ist jetzt auch in der Publikation, ist Dr. Franz Sauer. Der hat also die Dorngrasmücke, das wäre einer von unseren kleinen Grasmücken, ein kleiner Singvogel, der so auf offenem Gelände, wo ein bisschen Hecken oder Büsche einzeln stehen, nistet. Den hat er Eier aus dem Nest genommen und jedes Ei in eine getrennte schalldichte Kammer, etwa so groß wie eine Telefonzelle, in den Brutschrank reingelegt und dort ausgebrütet.
Warum schalldicht?
Schalldicht aus Kaspar Hauser Gründen. Das Tier soll zeitlebens nichts hören außer sich selbst, so dass ihm keinerlei Gelegenheit gegeben ist, irgendwelche gehörten Klänge nachzuahmen. Und wenn er etwas von sich gibt, dann muss er das selbst erfunden haben, beziehungsweise es muss ihm angeboren sein.
Ich darf feststellen, er lernt also nichts an Lauten.
Er kann nichts hören außer sich selber. Und nun stellt sich also in diesen drei Kammern heraus, in dem je ein Ei aufgezogen worden ist, dass all diese drei Vögel zum Beispiel am fünften Lebenstage, während sie sperren, dazu Ziep sagen. Ich darf gleich vielleicht bitten, dieses Band einzuschalten. Jetzt hören Sie also dieses Ziep. Wir müssen allerdings ganz still sein, es ist außerordentlich leise, aber Sie hören es schon. Und nun sind weitere 5 Tage vergangen. Ich schalte gleich wieder das Band ein und Sie hören den zweiten Sperrlaut, Idat. Es ist außerordentlich viel lauter als das vorige Mal. Und was wesentlich ist, in allen drei Kammern genau dasselbe, am selben Tage und bei allen Wildtieren draußen, die auf normale Weise aufwachsen, genauso wie bei den Kasperhausers, die erfahrungslos nur sich selber hören. Ich glaube, das ist ein hundertprozentig klarer Beweis dafür, dass diese beiden Laute der Art angeboren sind.
Herr Köhler, Sie sind der Ansicht, dass diese Folge der Laute, die DAT, dass das eine bestimmte Art von Erweiterung des Horizonts ist, die sozusagen für diese Dorngrasmücken entsteht, dass sie eine bestimmte Art von Hinweis auf das, was sie wünschen, auf diese Weise ausdrücken?
Das wohl nicht, aber das Interessante ist dabei, dass Laute, die später ja zur Mitteilung benutzt werden, konsequent und genau im Vererbungsprogramm zu bestimmten Tagen erscheinen.
Ah ja.
Sie gestatten mir vielleicht, auf diese Frage einfach auf der niederen Ebene der Physiologie zu antworten. Das, was uns Naturwissenschaftler an dieser Sache auffällt und bewundernswert erscheint, ist das Angeborensein der Motorik. Es ist eine Koordination, eine Zusammenarbeit von außerordentlich zahlreichen Muskeln notwendig in 2 Kehlköpfen, nicht bloß in einem wie bei uns. Und der sogenannte Syrinx macht mit. Eine sehr erhebliche Modifikation der Atembewegung unter ganz genau graduierten und zeitlich aufeinander abgestimmten Folgen von Kontraktionen sehr zahlreicher Muskeln. Und dass dieses so klappt, genauso wie wenn Sie, sagen wir mal, 2 Franzosen dasselbe Wort, Pain oder was es nun ist, aussprechen hören, das ist erstaunlich. Und diese Tatsache der angeborenen Motorik, die so genau das Artprogramm einhält, das ist das, was uns bis zu diesem Punkt am meisten erstaunt.
Die Motorik, die schon etwas bezeichnet, wie das Wort Pain oder
ja.
Wort.
Ja, es bezeichnet also nichts anderes als ich bin beim Sperren. Es macht die optische Ausdrücklichkeit dieses Schlüsselreizes für den Vogel, den Altvogel, der füttern soll, zugleich auch akustisch wahrnehmbar. Zum Beispiel, wenn im Dunkeln gesperrt werden würde, wenn es so dämmerig ist, dass diese Sperrachen nicht mehr zu sehen sind, dann würde der Altvogel es noch hören.
Das Wort.
Das Wort sozusagen. Ziep beziehungsweise Idat.
Nun geht die Sache ja noch weiter. Wenn ich recht orientiert bin, fängt dann die Dorngrasmücke nach einiger Zeit an, diese beiden Worte in Anführungsstrichelchen, zu kombinieren.
Ja, das ist nur was ganz anderes. Am einfachsten, wir führen es gleich vor. Wenn das Band jetzt wieder eingeschaltet wird, dann hören Sie einen Gesang. Und zwar besteht der, wie Sie gleich hören werden, aus nichts weiter als aus Zip und Ida. Was Sie also gehört haben, das ist eine, wenn man so will, eine freie Komposition. Es war wieder ganz außerordentlich leise und es wird vorgetragen mit geschlossenem Schnabel. Ich denke, Sie alle werden im Winter schon mal, etwa im Januar, wenn im Moment die Sonne schien, an ansonsten nebeligen Tage, so eine Amsel haben, dichten hören, wie wir es nennen, mit geschlossenem Schnabel, ganz leise. Das wirkt außerordentlich rührend und spricht uns gemütlich an. Das ist dasselbe wie hier. Und nun erweitert sich das, indem immer mehr solche angeborenen Laute hinzukommen. Jeder übrigens stets verbunden mit einem ganz bestimmten Gehabe, bestimmten Instinktbewegungen. Diese beiden sind also der Fressstimmung zugeordnet, eine andere dem Schreck und wieder eine andere der Müdigkeit und so weiter. Und jetzt wird aus denen der volle Jugendgesang komponiert, der im Gegensatz zu den einzelnen Lauten affektfrei ist.
Ja, Sie sprechen, Herr Köhler, geradezu von Komposition. Und die Tatsache, dass da also bestimmte Laute, die in einer bestimmten Zeitfolge auftauchen und dieser Umkreis von Lauten erweitert sich, dass diese Laute komponiert werden, das bedeutet... Ja, was bedeutet es? Eine Hinwendung auf bestimmte Ziele, die erreicht werden sollen? Oder ist das monologisch? Ist das eine Art von Kundgabe, von der sozusagen die Vögel selber nicht wissen, was sich daraufhin ergeben wird? Ja, ich darf das vielleicht beispielhaft parallel zur menschlichen Entwicklung kennzeichnen. Die Kinderpsychologie hat ja seit langem festgestellt, dass im ersten Jahr das Säugling beginnt, die sogenannten Lallmonologe zu produzieren. Das ist ganz ähnlich. Er bestimmte Laute wiederholt er, perseveriert er, knüpft sie aneinander. Nach einiger Zeit kommen neue dazu, er wechselt sie. Man hat das Lallmonologe genannt, weil das der Säugling also da stundenlang vor sich hin lallt. Man hat von der beobachtenden Kinderpsychologie aus gesagt, dieser Monolog bereitet offenbar dem Säugling einen gewissen Genuss, Selbstgenuss. Man hat weiter gesagt, er perseveriert und wandelt ab. Man hat vor allem auch gesagt, diese Monologe sind im Wesentlichen Vorformen der Sprache. Ob das richtig ist, wäre noch zu besprechen. Sie dienen dem Zweck, das Kind einzuüben.
Lassen Sie mich vielleicht erst einmal den Jugendgesang vorführen. Das ist die einfachste Art der Antwort. Sie werden aus dem Anhören schon Gewisses entnehmen. Wir wollen jetzt schnell den Jugendgesang kurz anhören.
Also nun wäre die Frage, sowohl über die Lallmonologe wie alles das, was da entstehen kann, bei Menschen wie Tieren, was ist das? Ist das nun Monolog, Selbstgespräch, Selbstgesang, um das Wort zu bilden? Oder ist das alles eben adressiert? Das wäre doch die Frage. Wenn es gerichtet ist an etwas, an jemand, auf etwas, dann würde sich ergeben, dass nun also, sagen wir mal, eine neue artikulierte Methode der Verständigung oder des Verständigungssuchens drin wäre.
Also ich würde sagen, es ist ein Monolog. ein 100%iger Monolog, aber ein solcher ohne jede Mitteilungsabsicht.
Ah, ja, ein Moment.
Er redet nur mit sich. Er redet für sich, so wie man zu sagen pflegt, er singt, wie der Vogel singt.
Das ist keine Sprache, was? Also jetzt, Sie nennen das fast Musik.
Es ist keine Kommunikation, aber Musik ist es.
Einen Moment. Ich würde sagen, es ist eine angeborene Lautproduktion. Das genügt aber natürlich nicht, denn das Eigentümliche ist, dass diese Lautproduktion, die der Vogel und der Säugling produziert, einübt, dass die für den anderen doch in gewissem Sinn Mitteilung ist. Und ich würde weiter sagen, es lässt sich gar nicht leugnen, dass wir hier Elemente, Vorstufen der Sprache haben, die freilich im strengen Sinn sicher noch keine Sprache sind.
Klar sind es Vorstufen. Dass ein Mitteilungsvermögen besteht, bestünde, möchte ich also hundertprozentig ableugnen. Dass der Vogel affektiv sei oder auch der Säugling im Lallmonolog, möchte ich ebenfalls der Anschauung nach hundertprozentig ableugnen. Er singt bzw. der Säugling lallmonologisiert nur für sich. Aus einer ganz geruhigen Stimmung heraus, so wie es also von der Kunstausübung im höchsten Sinne, na zum Beispiel Herr Richard Wagner gesagt hat, Kunst ist eine Sache um ihrer selbst willen
tun. Ja, also wenn wir von Kunst sprechen, dann wäre schon fast das Wort nötig, Kunstsprache zu brauchen. Und das Wort Kunstsprache bedeutet schon, dass die Sprache eingeengt oder erhöht und spezialisiert wird auf etwas, was zu gleicher Zeit auch kunstvoll genannt wird. Nun ist aber doch die Frage steckt darin, in dieser Eigentümlichkeit, Herr Köhler, dass Sie darauf hinlenken, es ist etwas, was ohne bestimmten Zweck ist, es ist wie Kunst. Dass da doch zwei Vorstellungen von Sprache dahinter stecken. Kann man sagen, dass die Sprache, denn deswegen sprechen wir ja von der Sprache, die Absicht hat, so wie wir es hier tun, bestimmte Dinge auszusagen und an jemand anderen hinzusagen, das ist hier nicht der Fall. Es ist monologisch. Es wird also eine Sprachform sein, die vielleicht ja auch, wie es nach bestimmter Meinung älterer Denker oder vieler Sprachphilosophen, ich möchte Herrn Heiß auch danach fragen, ist es eine Sprache, die zunächst vielleicht gleichartig den Vögeln mit Singen begonnen hat, also rein monologisch ist, gar keine Mitteilung war, oder ein Psalmodieren, eine Art von Choral, primitivster, monologischer Art. Was ist nun zu entscheiden? Ist die Sprache nur ein Verständigungsmittel oder ist die Sprache zunächst jenseits jeder Verständigung und etwas, was nur sozusagen Töne aus irgendeinem unbekannten, heiligen Winkel von fern her sein soll?
Der Vergleich mit der Musik ist ja ausgezeichnet. Musik ist ja sicher auch keine Sprache und doch eine Art von Kundgabe. Das ist natürlich andererseits zu sagen, dass wir mit Musik etwas sprechen und ausdrücken können. Aber die natürliche, einfache, geborene Melodie, genau wie die Vogelmelodie, ist das Phänomen, das noch keine Sprache ist und trotzdem eine Art von Ausdruck.
Ja, eine Art von Ausdruck. Aber jetzt bitte möchte ich mal folgende Frage stellen, die absichtlich jeden Vergleich mit der menschlichen Sprache, also mit dem, was wir nun kennen und wofür wir das Wort Sprache haben, beiseite schiebt. Gut, es gibt also beim Menschen auch von den frühesten Kinderstufen her Ausdrucksbewegungen. Irgendwann wird die Schwelle überschritten zu etwas, was dann immer weitergehend nachher Sprache ist, sei es durch Erfahren von der Mutter her oder was immer. Diese Bahn sozusagen wollen wir ganz beiseite lassen. Es gibt eine Bahn von Ausdrucksbewegungen bei Tieren, von denen wir einige eben erfahren haben. Gibt es da auch den Punkt, dass eine Schwelle zu finden ist, die jenseits der Ausdrucksbewegungen liegt und zu etwas hinführt, was gar nicht zu vergleichen ist mit dem menschlichen, was wir Sprache nennen, aber doch so etwas anderes noch ist als Ausdrucksbewegung der Tiere, und doch etwas ist, was erlaubt, eine Bezeichnung anzuwenden wie Wort oder eben mehr, etwas mehr als Ausdrucksbewegung. Dann wären wir ja bei der Tatsache, dass wir ohne unzulässige Parallelen zu menschlicher Sprache zu machen, etwas gefunden haben innerhalb der Tiere, was mehr ist als Ausdrucksbewegung und Sprache genannt werden dürfte.
ohne dass ich das behaupten will, meine ich, es gibt ein Phänomen, das wieder ein Stück weiter und noch näher an die Sprache herankommt. Es ist dann zu entscheiden, ob es Sprache ist. Das ist das eigentümliche Phänomen, das die Tierpsychologen das Nachspotten nennen. Denn was wir bis jetzt behandelt haben, ist eine lautliche Kundgabe, die von sich heraus geschieht und nicht sich anlehnt an irgendetwas. Und nun, wenn ich recht orientiert bin, sind es vor allem Vögel, gibt es eben auch die lautliche Nachahmung, das sogenannte Nachspotten. Aber darüber muss Herr Köter sprechen.
Ja, das ist ein sehr wichtiger Gesichtspunkt, damit es möglich ist, dieses, was man hört, so fast mit grammophonartiger Treue nachzuahmen. Dazu sind natürlich eine ganze Anzahl sensorischer Voraussetzungen erstmal notwendig, die alle nachgewiesen sind. Absolutes Gehör, relatives Gehör und ein haargenaues Empfinden für Rhythmus. Dieses vorausgeschickt will ich erstmal zwei Vogelarten, heimische Vögel nennen, von denen wir noch nicht genau, es sind noch nicht solche Kaspar-Hauser-Versuche mit ihnen durchgeführt worden, aber doch immerhin mit ziemlicher Wahrscheinlichkeit etwas wissen. Nämlich bei denen kommt der Artgesang nicht wie bei der Dorngrasmücke rein angeborenermaßen zustande, sondern hier scheint notwendig zu sein, und zwar nach einem Lebensjahr im Frühling, das, was wir Prägung nennen. Also der Goldammer zum Beispiel singt in seinem ersten Lebensjahr ein Zeug, was ganz und gar nicht nach Goldammer klingt, sondern das ist so ein kleines Geschwätz, ziemlich unskandiert und lang, pausenlos. Da würde kein Mensch drin den Goldammergesang erkennen. Und etwas Ähnliches gilt auch für den Buchfink, sodass bestimmt kein Mensch, der dieses nicht weiß, in diesen Jugendgesängen weder den Goldammerschlag noch den Buchfinkenschlag erkennen würde. Aber im Frühjahr, wenn nun all diese Vögel wieder zu singen anfangen, dann hört der Goldammer ausgerechnet den Goldammerschlag. Und schon ist er geprägt und jetzt macht er ihn nach.
Ich darf mal fragen, dann lernt er jetzt also die Sprache in Anführungsstrichen seiner Art?
Ja. Und zwar erstaunlicherweise vorzugsweise seiner Art, obwohl genauso viele andere Vögel um ihn herum singen. Er muss eine Prädisposition haben, speziell dieses aufzunehmen.
Also sozusagen diese Tonsprache lernt er nie, wenn er isoliert würde, sondern die ist ihm nicht eingeboren, ist ihm nicht vorgegeben.
Das scheint er hören zu müssen. Sowohl der Goldammer wie auch der Buchfink, jeder sozusagen auf seine Stimme zu warten. Und wenn sie erklingt, dann macht er sie nach. Und zwar perfekt. Und nun kommt infolgedessen das Spaßige zustande, dass die Goldammern und die Buchfinken beide Dialekte haben.
Was verstehen Sie unter Dialekt?
Nur also Goldammer zum Beispiel, den Schlag kennen Sie sicher, nicht wahr? Ich will mal versuchen zu pfeifen. Na und der letzte Ton ist ein bisschen tiefer, habe ich gemacht, nicht wahr? 100 Kilometer weiter, da machen sie... Das sind zwei Dialekte.
Und hier, die sind doch in den Gegenden
ja,
gleich.
Hier sind sie abwärts und da sind sie aufwärts. Und das nennen wir Dialekte. Es gibt noch ein halbes Dutzend, die wir ohne weiteres bei der Goldammer auseinanderhalten können. Und beim Buchfink, da sind ja also diese Schläge, bin ich nicht ein schöner Bräutigam oder wie man das übersetzen will. Da gibt es ja 100 Schläge derart, nicht wahr? Und an jedem Orte singen die ihren eigenen Schlag. Und das Tollste ist zum Beispiel der alte Baron von Pernau. Der hat 1710, glaube ich, hat er diese erste Sache davon geschrieben. Auf der Rosenau bei Coburg hat der Mann gewohnt und hat Buchfinken aus den Nestern genommen und zu Hause in der Vogelstube gehalten und hat die mit Hänflingen zusammen gehabt. Und nun haben diese jungen Buchfinken nichts gehört wie Hänflinge. Und kein Buchfink. Und da haben sie Hänflingsgesang angenommen. Dann hat er sie in ein Waldstück getan, wo weder Buchfinken noch Hänflinge wohnten. Und dort sind sie zu Hause gewesen und haben sich fortgepflanzt Und dann hat er jahrzehntelang die Menschen hingeführt in seinen Wald, wo lauter Buchfinken wie Hänflinge sangen.
Also das sind alles gelernte Gesänge. Nun ist doch eigentlich eine große Lockung für uns in diesem Gespräch, dass wir sagen, das, was ursprünglich gegeben ist und auch etwa in Caspar Hauser Versuchen in völliger Isolierung gewonnen werden kann oder erscheint an Tönen, das ist noch nicht Sprache. Aber das, was erlernt wird oder nachgeahmt wird, das nennen wir, weil es eben von draußen her genommen wird und erlernt werden muss, Sprache. Ist das vielleicht möglich oder sollte man das nicht tun?
Ja, also ich würde ohne weiteres sagen, selbstverständlich, es ist eine ausgezeichnete Analogie zu der Art, wie wir unsere Muttersprache erlernen. Wenn unsere Lallzeit vorüber ist, dann machen wir die Ohren auf und hören, was die alten Leute sagen. Und dieses kann man Nachspott nennen. Oh, unter unseren heimischen Sängern sind die Besten zum Beispiel der Gelbspötter und der Sumpfrohrsänger. Und vom Sumpfrohrsänger will ich kurz erwähnen, diese nette Geschichte vom alten Schriftsteller Seidel, nicht wahr, der von dem alten Mann erzählt, der nun nicht mehr hinausgehen konnte und in seinem Stübchen gelähmt sitzt und lässt sich von guten Freunden aus dem Moor einen Sumpfrohrsänger bringen. Und der singt ihm nun sein Lied vor und der alte Vogelstimmenkenner fühlt sich jetzt herausversetzt in dieses Rohr, wo dieses Tier singt und sagt, jetzt macht er nach den Karakit. Und jetzt macht er nach das Braunkehlchen und so weiter. Kurz um alles, was während seines Aufwachsens um ihn an Brutvögeln herum gesungen hat, in diesem Moorbiotop, das hat er in seinen Artgesang einverleibt. Und ein anderes Stück, das im Getreidefelde aufgewachsen ist, das kann man seinen Gesange anhören, der hat Stimmteile, Gesangsteile von etwa der Feldlerche oder anderen solchen Grauammern und ähnlichen Getreidevögeln in ihren Gesang aufgenommen.
Hier ist auch eine Merkwürdigkeit in unserem Gespräch entstanden. Wir haben eigentlich die Vorstellung, dass Sprache etwas ist, was eins verlangt, nämlich Erfindung. Irgendwann muss das Moment der Erfindung mitwirken, damit überhaupt das entsteht, was Sprache ist und was den Umkreis der Sprache bestimmt. Und nun sind wir auf den tierischen Stufen, wo zum ersten Mal etwas auftaucht, was von größerer, umfassenderer Art ist, da ist es die Nachahmung und nicht die Erfindung, die das Wesen dieser originellen Laute bestimmt, also genau das Unoriginelle, die Nachahmung bestimmt das, was nun das erste Auffällige und Besondere ist. Was soll man dazu sagen?
Ja, das ist ganz richtig. Aber so zentral diese Frage ist, denn dies alles spielt sich noch im Nachahmungsproblem ab, glaube ich, muss man erst noch einmal die Geschichte bei den Papageien untersuchen, wo nun die Nachahmung schon fast so wird, dass man denken könnte, es ist eine Art von Spracherfindung.
Ja.
Und da haben Sie, Herr Köhler, ja sehr schöne Beispiele, zum Beispiel das Papageiengespräch Kudox. Da wird doch etwas erfunden.
Ja, also was die Erfindung angeht, da will ich etwas zurückhaltend sein. Ich will ganz kurz erst noch mal hinweisen auf einen wiederum sehr wichtigen Punkt, der mir eine hundertprozentige Vergleichbarkeit mit dem Sprechenlernen des Menschen zu haben scheint. Also wir hatten schon gehört, dieses Nachspotten, das genaue Nachahmen des akustischen Vorbildes. Und wenn dieses nun situationsgebunden stattfindet, dann erhält es zugleich eine Bedeutung. Und das ist natürlich eine wichtige Sprachvorstufe. Zum Beispiel mein Graupapagei hatte bei seinem Vorbesitzer immer gehört, dass dieser Mann sich von seinen Gästen, die aus dem Zimmer herausgingen, verabschiedete mit den schlesisch gesprochenen Worten »Nu auf Wiedersehen«. Und wenn jetzt einer zur Tür rausging, sagte der Papagei »Nu auf Wiedersehen«, aber sonst kaum. Oder wenn Herr Bröde antelefoniert wurde und den Hörer abhob, meldete er sich mit »Hallo«. Und genauso tat der Papagei, wenn ich jetzt oder sonst jemand den Hörer abhob und nur bei dieser Gelegenheit. Und nun kommt eine tolle Geschichte. die einzigartig ist bei meinen Papageien, und auch von anderen habe ich solches noch nicht gehört. Da hat er allerdings selbst eine derartige Bedeutung dem Ding zugelegt. Es passt nur nicht ganz als Antwort auf das, was Herr Dr. Linfert fragte. Es ist keine ganz freie Erfindung des akustischen Lautes, aber immerhin ist es eine Neukombination.
Also kombinatorische Erfindung.
Ja, er hatte getrennt gelernt die Worte Kuks, so wie man mit Kindern spielt, Kuks, Kuks, nicht wahr, weil man sich versteckt, und zweitens Kuckuck. Und das hat er, weil wir beide Wörter nicht übten, miteinander kontaminiert zu Kudux. Und dann hat er sich gewöhnt des Abends, wenn er schlafen gelegt werden wollte. Das heißt also, wenn er müde war und die Dämmerung kam, dann sollte das Licht ausgehen und man sollte seinen Bauer zudecken und ihn alleine lassen. Und wenn dieses also soweit war, dann brüllte er so lange unausgesetzt Kudux in Lautstärke 13, bis einem nichts übrig blieb und man musste ihn zudecken. Und so hat dieses Tier also einen wirkungsvollen Befehl erfunden. Man konnte wirklich nicht umhin, denn man machte sich sonst bei der Nachbarschaft aufs Alleräußerste verhasst. Denn dieses stundenlange Kuduxgebrüll konnte kein Mensch aushalten und so geschah ihm regelmäßig sein Wille. Und die Analogie liegt ja wohl auf der Hand. Kudux bedeutet, ich bitte jetzt, schlafen gelegt zu werden.
Ja, Sie haben ja schon das Wort Befehl gebraucht.
Ja.
Also, er hat in diesem Sinne ein Wort gesprochen, mit dem er verlangt, dass etwas geschieht.
Ja. Dagegen etwas Paralleles zu unserer Sprachweise, dass wir also bestimmte Dinge mit einem neu erfundenen bestimmten Worte verbinden, dafür habe ich keine tierischen Beispiele. Und wie dieses sogenannte Erfinden, wie das also zustande gekommen sein mag, darüber vermag die vergleichende Verhaltensforschung nichts auszusagen.
Und darf ich einmal eine Zwischenfrage stellen? Wenn es in dieser Form also doch eine Art von sprachlicher Mitteilung, von sprachlichem Befehl bei Vögeln gibt, gibt es im übrigen Tierreich etwas Ähnliches? Sprechen die Affen, sprechen die Hunde in dieser Form miteinander?
Nein. Bei den Hunden ist wieder etwas Wichtiges. Die Affen scheinen also uns in dieser Hinsicht völlig fruchtlos und hoffnungslos. Allerdings wissen wir zu wenig von ihrem freien Leben, dass sie in ihren Unterhaltungen, die Brüllaffen und ähnliche, allerhand Nuancen und Modifikationen haben, ist mit Bestimmtheit anzunehmen. Aber das ist für uns so schwer zu verfolgen, dass man darüber noch nichts Genaueres sagen kann. Bei Hunden ist ganz zweifellos auffällig, und das weiß ja jeder Mann, dass sie eben auf Worte und Wortbefehle dressierbar sind. Noch toller Elefanten, also hat Herr Rentsch zum Beispiel gerade jetzt festgestellt in Indien, dass ein Arbeitselefant 23 verschiedene Wortbefehle nur zu hören braucht, ohne irgendetwas zu sehen oder äußerlich durch die Situation bestimmte Vorschriften zu erhalten, und jeden der 23 Befehle befolgt er richtig.
Ja, nun, wir müssten doch jetzt genau sein und fragen, ja, wenn es diese Erfindung von Worten zum sozusagen Verkehr und zum Befehlen der Tiere unter sich nicht gibt oder nur ein paar, wie Sie sie eben gefunden haben, dann wäre doch zu fragen, vielleicht machen wir schon wieder zu sehr die Parallele zu den menschlichen Lauten. Gibt es irgendwelche Laute oder Zeichen, die zur Verständigung dienen, die das Verstehen des einen Tiers gegenüber dem anderen fördern und hervorrufen und die deshalb von uns Sprache genannt werden dürften, ohne dass das Lautsprache oder Wortsprache in unserem Sinn ist? Also die Frage der Schwelle, gibt es eine Schwelle in irgendwelchen Tiersprachen, nennen wir sie vorläufig so, wo man etwas finden kann, was gerichtet ist auf jemand anderen, auf ein anderes Tier, und von ihm verlangt, das und das und das soll geschehen jetzt?
Ja, es ist verführerisch zu antworten, der Unterschied ist ganz klar. Bei den Tieren durchweg angeborene Angelegenheiten, abgesehen vom Nachspotten, aber kein Fall bekannt, in welchem ein Nachspotten in dem Sinne verwandt worden ist, wie dasjenige, aus dem unser Sprachvermögen entstand. Denn unser Sprechen, das besteht ja offensichtlich darin, wenn ich an den vorigen Vortrag anknüpfen darf, dass wir die Elemente unbenannten Denkens benannt haben und uns nun der uns verfügbaren Kombinatorik der Elemente unbenannten Denkens bedienen und die sofort in die Sprache übertragen. Dadurch passt unsere Sprache zu dem zu Besprechenden. Und indem wir dieses tun, wird sie zu ihrem Gebrauch passend und geeignet. Dieses geht bei den nachgespotteten Bestandteilen der Tiere nicht. Es kann kein Tier getrennt Erlernte vom Menschen zum Beispiel oder von einem anderen Spezies gelernten Elemente, stimmliche Elemente, im Sinne des unbenannten Denkens, einer Beobachtung, einer Wahrnehmung zu einem neuen Aussagesatz kombinieren. Ja, das können Sie nicht. Aber im Angeborenen, da können Sie es und das ist der Bienenfall.
Aha. Ja, es gäbe also
nicht
bei
den... Nicht im Erworbenen, aber im Angeborenen.
Bei den Bienen, die Sie gerade nennen, gäbe es also zum ersten Mal etwas, was mehr ist als unmittelbare Verständigung, die es unter Tieren auch sonst.
Ja.
Also mittelbare Möglichkeiten gäbe es da. Also sozusagen das Erste, was nach Zeichen aussieht.
Jawohl.
Und Zeichen wären dann etwas, auch wenn sie nun jenseits jeder Lautsprache wären, will ich voraussetzen, was dem Wort im Sinne unserer Sprachvorstellung, der menschlichen Sprachvorstellung, entspräche, ohne dass wir da Parallelen zu ziehen brauchen. Wäre das so, Herr Heiß? Würden Sie der Ansicht sein?
In gewissem Sinne ja. Ich möchte gleich eine Einschränkung machen. Das menschliche Wort ist ein abstraktes Wort. Es ist ablösbar vom Gegenstand und wahrscheinlich beginnt die eigentliche Sprache in dem Moment, wo der Säugling die bestimmten Situationen zugeordneten Laute ablöst und ein abstraktes Wort bildet. Und wir sind heute der Meinung, dass das am Anfang steht. Genauso gut wie die abstrakte Malerei am Anfang der Entwicklung steht. Das ist eine Einschränkung, die ich vorweg machen möchte. Im Übrigen gebe ich völlig zu, und darüber wird uns Herr Köhler ja gleich berichten, die eigentümliche Tatsache, die Bienen können noch andere Mitteilungen machen. Sie können miteinander sprechen über dritte Dinge, die das eine Tier gesehen hat und die es dem anderen Tier mitteilt.
Ja, also ich glaube, die Tatsachen können wir ja wohl als bekannt voraussetzen. Die sind schon so häufig behandelt worden. Und es lässt sich zusammenfassen derart, dass mittels angeborenen Mitteilungsvermögens, also des Instinkts, des angeborenen Auslösemechanismus, Stimmung, und zwar Sammelstimmung und Affektivität, nun mit dem sogenannten Schwänzeltanz 5 Informationen gegeben werden.
Welche 5?
Nämlich, also eine Sammelbiene hat dort an der und der Stelle im Raum draußen Klee gefunden. Nun kommt sie nach Hause und tanzt den Schwänzeltanz. Damit teilt sie erstens als erste Information mit, jetzt gibt es etwas. Jetzt tanze ich. Jetzt gibt es dieses. Das besagt aber nicht nur jetzt, sondern es besagt den Ort, wie wir gleich sehen werden, zu jeder beliebigen Tageszeit. Und was Sie finden, ist ja in den meisten Fällen so etwas, was mehr oder weniger den ganzen Tag lang funktioniert.
Das wäre die zweite Information.
Das wäre die erste Information, der Zeitpunkt. Die zweite, was habe ich gefunden? Nun, wenn es Pollen ist, der wird einfach vorgewiesen, den hat sie an ihren Oberschenkeln, der Hinterbeine, und das kann man also sehen, riechen, fühlen, mit allen Sinnen wahrnehmen, das gibt es hier und dem sollt ihr nachsuchen. Wenn es Nektar war, dann kann man es riechen und zugleich den Duft der Blüte, aus dem es gewonnen ist. Wenn es keins von beidem ist, dann ist es Wasser, was gefunden worden ist und was eingesammelt werden kann. Und wenn es nicht im Stock getanzt wird, sondern auf der Brut, auf der Schwarmtraube, dann bedeutet es,
den Ort, wo der Stock siedeln kann. Von den Spurbienen ist dieser Ort aufgefunden worden. Also das ist die zweite Information. Die dritte ist der Abstand vom Stock, in dem dieses aufgefunden worden ist. Und der wird symbolisiert, wohlgemerkt, durch die Geschwindigkeit des Tanzes. Wenn es 12 Kilometer entfernt ist, ist der Tanz ganz außerordentlich langsam. Es ist 100 Meter entfernt, dann ist er außerordentlich schnell. Man kann eine Kurve machen und an dieser Kurve ablesen auf plus minus 50 Meter genau die Entfernung. Und das vierte Element, die vierte Information, das ist die Richtung. Wieder mal haargenau symbolisiert in einer 1:1 eindeutigen Punkt-zu-Punkt-Koordination. Genauso wie das Portmann auch schon in seinem Gespräch ausgeführt hat. Wenn die Biene vertikal aufwärts, Schwänzel läuft, dann heißt das, ihr müsst in der Richtung zur Sonne fliegen. Und wenn sie genau abwärts läuft, heißt es entgegengesetzt, weg von der Sonne müsst ihr fliegen und 30 Grad links von der Aufwärtslinie getanzt, heißt, ihr müsst 30 Grad links von der Richtung zur Sonne fliegen. Und die fünfte Information, die lautet, wie gut das ist, was gefunden worden ist, nämlich, wenn es sehr gut war, dann wird zum Beispiel sehr zuckerreich, sehr stark konzentriert die Zuckerlösung, dann wird sehr intensiv und sehr lange getanzt und im anderen Falle nur locker und lose. Und diese fünf Informationen sind angeborenermaßen beim ersten Tanzen alle richtig produziert und sie werden ebenso angeborenermaßen beim ersten Tanz des Tieres richtig verstanden.
Es gibt keine Variationen. Es gibt nur diese Geschäftssprache sozusagen.
Nur die Geschäftssprache, das, was biologisch wichtig ist, eben für diese Mitteilung im Sammelgeschäft und was angeborenermaßen vorgesehen ist. Indem also in diesen angeborenen Auslösemechanismus hineingelerntes, nämlich das, was er bei einmaligem Finden festgestellt hat, das reproduziert er aus dem Gedächtnis. Den Sonnenstand, den er draußen gesehen hat, den symbolisiert er gegen die Richtung der Erdschwere. Den Abstand symbolisiert er durch die Geschwindigkeit seines Tanzens.
Aber immerhin kann also die Biene gewissermaßen 5 Sätze oder 5 Worte sprechen.
Ja.
Und die spricht sie zu den anderen.
Ja.
Sie haben vorhin, Herr Köhler, den Ausdruck symbolisiert gebraucht. Und meint damit ohne Zweifel, diese Tänze sind Symbole für bestimmte Tatsachen. Ich möchte an diesen Ausdruck anknüpfen, weil mir hier der entscheidende Unterschied zu sein scheint. Ich kann nur noch einmal sagen, wenn das Kind mit einem Wort als jetzt in einem anderen Sinne Symbol arbeitet, dann drückt es mit diesem Wort nicht eine Tatsache aus, sondern sehr viele. Und das ist eine andere Art von Wort. Und das finden wir schon nach dem ersten Jahr, dass plötzlich bei dem Kind Worte auftauchen, die sehr vieles bedeuten. Vergleichbares, aber nicht dasselbe. Und hier liegt, glaube ich, die eigentliche Wurzel des sprachlichen Denkens, das heißt der menschlichen Sprache. Nach alledem, was Sie uns erzählt haben, ist es ganz klar, die Tiere sprechen in dem Sinn, dass sie bestimmte Symbole und Zeichen für bestimmte Situationen und Tatbestände haben. Aber sie haben keine allgemeinen Zeichen und keine allgemeinen Worte und keine allgemeinen Symbole.
Also das wäre notwendig, dass das, was bei den Bienen Bildersprache, Mimik, hinweisender Art, symbolischer Art ist, dass das abgelöst ist, oder abgelöst wird von dem bestimmten Geschäft und von der bestimmten Situation. Nun könnte es ja sein, dass, da wir ja nicht von den Kindern, wie sie heute als Menschenkinder heranwachsen, sprechen, sondern vielleicht von den frühesten Situationen der Menschen, die ja schon Menschen waren und noch gar nicht das hatten, was wir Begriffsworte und so weiter nennen heute, dass da in der frühesten Form innerhalb ganz bestimmter enger Kreise, wie sie die Primitiven noch zeigen, der Bedürfnisbefriedigung, des Erledigens bestimmter Ziele und Findens bestimmter Ziele, dass es da auch genauso die gleiche Art von mimischer wie bei den Bienen Information gäbe, ganz eng zunächst, und die sich trotzdem allmählich variieren ließen, also dieses Eingefahrene und Eingeborene, diese unwillkürliche Information an irgendeiner Stelle bei den primitiven Menschen willkürlich und gewählt war. Also so wie nun eine freiwillig zu wählende Information auftauchte, wäre das eben dann die Unterscheidung gegenüber der menschlichen Sprache, die zunächst auch noch ganz ohne Worte sein kann, nicht? Und durch Zeichen vor sich gehen kann und die erste Form von eben willkürlicher Information wäre. Gibt es diesen Übergang zum Willkürlichen, zum Wählen einer neuen Variante der Information bei den Tieren?
Ich darf zunächst sagen, dass bei den Menschen die Sprachforscher immer gesagt haben, schon in den allerfrühesten Anfängen, soweit wir sehen können, ist mit der Wortsprache der Satz verbunden. Das heißt, die Kombination zweier Tatbestände zu einem Abstrakt, zu einer abstrakten Aussage. Das Tier kann keine Sätze sprechen. Ich glaube, Nein. es gibt kein Tier, das Sätze sprechen kann. Und das ist das ein, was Sie sagten. Da fängt diese merkwürdige Art an, frei mit den Worten zu hantieren, willkürlich zu verbinden. Das kann das Tier wohl nicht.
Herr Köhler,
ich würde sagen, es kann angeborene Sätze sprechen.
Angeboren.
Der Bienentanz ist ein Satz, ein angeborenermaßen gesprochener Satz, dessen Spezialitäten für den Einzelfall sämtlich alle fünf erfahren sind. Alle fünf, nicht wahr? Können bei jedem einzelnen Tanz anders kombiniert sein. Das kann er ohne weiteres. Eben im angeborenen Rahmen, der jeweils durch Erfahrenes für den Einzelfall neu kombinatorisch ausgefüllt wird. Die freie Kombinierbarkeit hat das Tier. Und wir haben sie von ihm im unbenannten Denken.
Was heißt das?
Im Erleben, genauso wie hier jeweils also eine andere Entfernung, eine andere Richtung, eine andere Güte, eine andere Art und ein anderer Zeitpunkt des Fundortes, je nach dem Spezialfall erlebt werden kann, wird hier im angeborenen Rahmen dann die Antwort in Vollform dieses betreffenden Tanzes stattfinden.
Da könnte es also sein, dass diese freie Kombinierbarkeit, die Sie eben genannt haben, sich soweit, auch bei Tieren, vielleicht bei Tieren, die uns näher sind, sich soweit verändert, dass die zunächst enge Umwelt, die das Tier hat, sich verändert. Dass die Umwelt weiter wird.
Da muss ich auch sagen, wie Herr Fortmann gesagt hat, Naturbeobachter sind schlechte Propheten. Was wir noch finden werden, das kann ich nicht behaupten, dafür bin ich natürlich nicht zuständig. Aber was muss ich sagen, im Erfahren, im Erleben und dem entsprechenden Handeln, da sind die Tiere natürlich immer auf dem uns gemeinsamen Niveau und darüber hinaus selbstverständlich nicht, sind sie uns ebenbürtig. Und unsere Überlegenheit liegt darin, dass wir dieses hinterher besprechen, erzählen können oder auch in Worten denken können, das können diese Tiere nicht, weil sie halt diese vielen Worte nicht haben.
Die Menschen sind so stolz darauf, dass sie sagen, wir können Worte ablösbar, wie Sie eben, Herr Heist, gesagt haben, von der Situation bilden. Und neuerdings ist es dann aber so weit gekommen, dass in der Philosophie man wieder Wert darauf legt, dass Worte und Denkformen ganz spezifisch auf die Situation zugeschnitten werden und dass das Situationsdenken gerade das spezifische Denken ist und etwas ist, was gerade jenseits des Abstrahierens und Verallgemeinerns erst die eigentliche Erfahrung ermöglicht. Da ist doch dann wieder, ich will nicht sagen, dass nun Existenzialismus und Situationsdenken auf das Tierische hinausgeht. Da geht es aber doch auf die ursprüngliche Form der Erfahrung hinaus und bezieht sich eigentlich auf etwas Ähnliches wie das Variieren innerhalb des tierischen Verstehens. Denn die Tiere verstehen doch einander. Ist dazu nicht etwas zu sagen?
Sie verstehen einander. Aber ich muss noch einmal darauf hinweisen, wenn das Kleinkind zum ersten Mal irgendein Wort erfindet, wenn es zum Beispiel eine Fantasiefigur mit Romp bezeichnet oder mit Abschock, dann schafft es eine in ihrem Sinn Erfindung, eine Wortprägung, zu der das Tier eben niemals fähig ist.
Was nun die Philosophie und ihre heutigen Bemühungen angeht, wieder situationsgemäße Worte zu finden und Sprachen zu finden, so wäre es ja wohl überhaupt noch etwas genauer zu untersuchen, aus dem Stadium der ersten weiten Fantasiesprache heraus, die das Kind hat und die auch die Primitiven haben, kristallisiert sich eine spätere Stufe der Kunstsprache, die wieder eine merkwürdige Ähnlichkeit mit der Tiersprache hat, weil sie ganz genau Zuordnungen schafft zwischen ganz bestimmten Dingen. Aber das ist die Kunstsprache, die Mathematik. Die wirkliche, die lebendige Sprache hat immer diese eigentümlich weite, halb abstrakte, halb konkrete Form.
Aber eine gewisse Analogie zwischen der Kunstsprache, der Mathematik und gewissen Erfahrungen und Äußerungen der Tiere,
durchaus.
Würden Sie zugeben?
Durchaus. Ich würde sagen, die modernen wissenschaftlichen Kunstsprachen sind genauso spezifiziert, wie die ganz engen Tiersprachen spezifiziert sind.
Ja. Und es gibt also keinen Ausweg oder Überweg zu dem, was wir Menschensprache nennen, aber es gibt Sprache mit nur ganz wenigen Variationen, mit nur ganz wenigem kombinierendem Erfinden bei gewissen Tieren.
Ja, ich würde doch meinen, wir müssen sagen, die Tiere haben eine Sprache, sie haben gewisse Worte. Sie können diese Worte situationsgemäß gebrauchen. Sie können diese situationsgemäßen Worte sogar einem anderen sagen. Das alles ist da. Aber sie können sich nicht in der Sprache frei bewegen wie der Mensch. Bei alledem, Herr Köhler, was nun herausgekommen ist oder nicht herausgekommen ist, sind da noch einige Rätsel, die Sie ja auch beschäftigen. Und ich möchte anknüpfen an etwas, was Sie mir bei Gelegenheit einmal erzählt haben. Sie sagten mir, der Reiher, glaube ich, war es, spricht für mich immer denselben Ton. Aber Sie hätten sehr genau bemerkt, dass unter diesem einen Ton, unter diesem Wort sich unzählig oder mehrere verschiedene Mitteilungsformen oder Ausdrucksmöglichkeiten befinden. Nun, da liegt ein Rätsel. Denn ob die Tiere beim Sprechen vielleicht doch etwas denken, das werden wir ja nie erfahren. Immerhin der Tatbestand, den Sie mir damals erzählt haben, zeigt uns noch einmal die Frage, ist es nicht so, dass wir beobachten von außen, wir versuchen mit unseren Mitteln das zu untersuchen. Ist es nicht doch so, dass Tiere vielleicht einfach eine ganz andere Sprache sprechen? Vielfach werden Ihnen Leute, die mit Katzen oder Hunden zu tun haben, immer wieder sagen, das Tier versteht mich ganz genau, was ich sage. Es kann es nicht ausdrücken. Sie werden Ihnen vielleicht sogar sagen, die Katze sagt etwas und ich verstehe sie auch ganz genau. Aber zwischen Mensch und Tier liegt eben eine Kluft. Und wenn man diese gewiss Alltagsphänomene heranzieht, dann könnte man jetzt noch einmal die Frage stellen, ob da nicht sich doch Dinge dahinter verbergen, die wir einfach noch nicht ahnen. Ob es nicht doch, und gerade ich stelle die Frage, ob es nicht doch eine Sprache der Tiere in einem noch viel weiteren Sinne gibt. Und da hätte ich doch einmal sehr gerne Ihre Meinung darüber gehört.
Ja, das ist wieder die, es zur Hälfte wenigstens, die Frage der Weissagung, in der wir zurückhaltend sein müssen. Die Beobachtung, von der Sie ausgingen, habe ich selbst zum Beispiel am Sandregenpfeifer gemacht. Der hat einen Laut, Tweet, der für unsere Ohren wirklich vollkommen unvariabel klingt und der nach dem Effekt, den er auf den Artgenossen ausübt, tatsächlich vieler Nuancen fähig ist. Ob diese aber nur quantitativ unterschieden sind, also etwa, wenn es sich um Warnen handelt, den Grad des Alarms des Rufenden ausdrücken oder ähnliches, oder aber qualitative Unterschiede, die etwas mitteilen können, darüber sind wir nicht unterrichtet.
Ich muss noch einmal.
Es wird auch schwer sein, darüber eine Auskunft zu bekommen.
Ich muss noch einmal in Sie dringen, und es ist etwas komisch, dass ich nun gerade diese Position einnehme. Folgende Geschichte, die ich übrigens von Frau Lind vertrage. Ein Papagei, der bei einem Wirt ist. Dieser Wirt hat eine Kantine. Die Kantine wird mittags bestürmt von Leuten. Und dieser Wirt sagt immer wieder denselben monotonen Satz oder dieselbe monotone Satzfolge. Nur nicht drängeln, sie kommen alle dran, sie werden alle befriedigt. Eines Tages fliegt der Papagei weg, und gerät unter Dohlen, die ihn fürchterlich zerzausen. Und nun sagt der Papagei, nur nicht drängeln, sie kommen alle dran, sie werden alle befriedigt, während die Dohlen ja. die Federn ausreichen. Warum sagt der Papagei das in diesem Moment? Das möchte ich gerne von Ihnen wissen. Und bitte weichen Sie mir wieder nicht aus und sagen, die Naturwissenschaftler können nicht prophezeien. Das ist eine ganz konkrete Frage. Sie müssten mir schon sagen können, warum der Papagei in diesem Moment diese Worte gebraucht.
Nein, das kann ich leider nicht. Also ich würde den Witz, der in dieser Sache unzweifelhaft liegt, als einen Zufallserfolg dieses Tieres ansehen, wie sie sich häufig ergeben. Er hätte, weiß nicht ja nicht, wie viel Sprachschatz er hatte. Um dieses beantworten zu können, müsste ich wissen, wie viele Worte er spricht. Also wie wahrscheinlich ist, dass bei seiner Aufregung ausgerechnet dieses der verschiedenen Worte ihm kam. Aber dass er sich beim Sagen von diesem, es könnte natürlich zur Not sein, dass er die Übereinstimmung des Eindrängens der Menschen und die Übereinstimmung mit dem Eindrängen der Dohlen auf ihn sehe, aber das wäre schon etwas viel verlangt.
Ja, aber Sie geben zu, dass dies sein Problem ist. Warum der Papagei in diesem Moment gerade diese Sätze gebraucht. Wenn ich Sie recht verstanden habe, so wollen Sie sagen, aus der Erregung heraus, die analog der Erregung ist, die damals der Mann zeigte, aber der Mann zeigte gar keine Erregung. Der sagte nur nicht drängeln, Sie kommen alle dran. Da hat er den Satz gelernt. Warum benutzt er ihn in diesem Augenblick? Nun, ich meine nur Folgendes. Hier scheinen mir eben doch noch erhebliche Rätsel zu liegen. Die Frage, ob es nicht doch noch andere Formen, uns unbegreifbare, unerkennbare Formen tierische Mitteilung gibt, die dann vielleicht der Sprache viel näher stünden.
Aber dann nur der Sprache viel näher stünden, der Sprache in unserem Sinne, wenn dabei sich ein internes Verstehen der Tiere untereinander, auch das Verstehen der Formen des Partners, wie Sie es selber einmal genannt haben, Herr Heiß, hinzukäme, sodass dann also das etwas zusammenkäme, was wir am Anfang unseres Gesprächs behandelt haben, dieses bei den Vögeln auftauchende, zweckungebundene Monologisieren, was ja auch eine bestimmte Gestalt und Form schon ist und was ja doch wieder herausfordern muss, dass diese Form auch von den anderen verstanden wird, also dieses nun verbunden wird mit dem Verstehen der Form überhaupt und dann wirklich etwas herauskommt, was mehr ist als nur Zeichengebung und unmittelbare Mitteilung. Das ist doch etwas, was wahrscheinlich auch im Sinn Ihrer Forschung ist, Herr Köhler. Was doch nicht, ich meine, herangelockt werden wird von Ihren Tendenzen, aber doch wohl in der Perspektive der Beobachtung liegt.
Ja, es freut mich, dass Sie sozusagen optimistischer sind als wir selber. Das ist ein schöner Erfolg. Aber wir können ja, wie gesagt, als Naturforscher nichts anders tun, als bei unserem Prinzip größtmöglicher Sparsamkeit der Erklärung bleiben und uns an das halten, was wir wissen und uns vor Voraussagen hüten. Dass bei einer derartigen Komposition, wie Sie gerade dieser wirklich ergreifend schöne Jugendgesang eines solchen Vogels oder dieser Frühgesang einer Amsel, wie man ihn jetzt um diese Jahreszeit gerade hört, dass unser einem das geradezu ans Herz greift und tief rührt, in ähnlicher Weise wie die schönste Kunstmusik des Menschen auch, das ist sicher. Und was etwa ein Artgenosse dabei empfindet, wenn er dieses hört, und was der Vogel empfindet, wenn er selbst dieses singt, das wird uns ja unzugänglich bleiben, wie sollen wir je darüber eine Aussage machen können. Da können Sie hineinlegen, so viel wie Sie wollen, und ich würde mich selber jederzeit bereit erklären zu meinen Feierstunden sozusagen, wenn ich nicht als Forscher auftrete, für mein Privatglauben hier alles Erdenkliche anzunehmen. Aber öffentlich etwas darüber auszusagen, muss ich mir versagen, denn das würde meines Amtes nicht sein.
Aber Herr Köhler, ich darf nur schnell, ehe Sie sprechen, Herr Heiß, das Wort einwerfen. Sie kommen hier auf die Sphäre des Genusses und deswegen, weil es so ist, wie die schönste Kunst, sagen Sie, werden wir nie etwas darüber erfahren. Aber es könnte ja sein, dass alle diese Formen ein bestimmtes Einvernehmen der Tiere untereinander betreffen. Und dieses Einvernehmen, dieses quasi oder auch wirklich Erkennen des einen vom anderen ist doch das, was wir mit Sprache selbst unter dieser ganz unmenschlichen, eben tierischen Voraussetzung verstehen, nicht?
Ja, ich selbst habe ja die Meinung vertreten, nur der Mensch kann frei mit den Worten spielen und kombinieren. Ich muss zugeben, in diesem Gespräch bleibt ein Rätsel für mich. Warum kombiniert der Papagei Kudok? Sie sagen Zufall. Aber da liegt etwas, was verdammt der Sprache ähnlich sieht, auf einem niederen Niveau.
Zweifellos. Also man kann aus Sparsamkeitsgründen einfach sagen, es ist eben zusammengeflossen, weil die einzelnen Dinge nicht geübt worden sind und ähnliches mehr. Das ist die bescheidenstmögliche Deutung. Und er hat zwischendurch tatsächlich auch manchmal Kuckuck gesagt und manchmal hat er Kucks gesagt. Und demnach kann man entsprechend natürlich auch die unbescheidenere Annahme machen, dieses ist eben eine Selbsterfindung. Aber selbstverständlich ist ein ganz gewaltiger Unterschied und der bleibt bestehen, ob der Papagei aus Kucks und Kuckuck Kuducks macht oder ob ein Kind seinen ersten sinnvollen Zweiwortsatz bildet, der situationsgemäß ist. Denn der Sinn, den der Papagei diesem Kuducks hinterhergegeben hat, der ist ihm ja angeflogen, auf unbekannt welche Weise und in unbekannt wie langer Zeit, das haben wir erst hinterher festgestellt. Dagegen dieses Kind hat, so wie es nur zwei Vokabeln hat, sofort auch die Fähigkeit, aus diesen beiden sinnvoll zu sprechen. Und das ist zweifellos die Weiche. Hier fängt der Mensch an und hier hört nach unseren gegenwärtigen Kenntnissen das Tier auf.
Dann könnten
eine ganz scharfe Grenze, möchte ich sagen.
Dann könnten wir also nicht sagen, als dass die Grenze zwischen Mensch und Tier vielleicht nur deswegen uns so scharf scheint, weil ein Sinnumkreis die Tiere verbindet, der ebenso scharf und ebenso zwingend ist, wie der Sinnumkreis, der die Menschen verbindet und weshalb wir die Menschensprache sinnvoller finden.
Das finde ich ganz ausgezeichnet. Der Sinnumkreis, der den Menschen verbindet, wäre sicher natürlich viel größer. Wenn ich das Ergebnis zusammenfassen darf, dann würde ich aber noch eins hinzufügen. Das Ergebnis ist ja doch wohl dies. Tiere haben Sprache, nicht im menschlichen Sinne. Sie haben Worte, nicht im menschlichen Sinne. Aber weiter, es ist doch wahrscheinlich, dass diese Vorstufen der Sprache, die das Tier hat, nicht die einzigen sind. Da gibt es wahrscheinlich noch andere Vorstufen und Zwischenstufen, sodass ich im Ganzen doch sagen muss, der ganz scharfe Unterschied mag bestehen bleiben zwischen der menschlichen und der tierischen Sprache. Aber offenbar gibt es unendlich viele Übergänge und Zwischenstufen, die wir nur zum Teil kennen.